Es leuchtet. Sehr gut. Ich werde mich ein bisschen gleich nach vorne stellen. Sonst bin ich so weit hinten. Yes! Ich freue mich, dass ich die Maske abnehmen darf, als Einziger im Raum. Aber das ist ein Privileg, was man hat, wenn man hier vorne stehen darf. Ihr dürftet gerade auch. Es fühlt sich gut an. Ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß nicht, ein paar kennen mich vielleicht noch, damals vor vielen, vielen Jahren. Ich bin Silas, komme aus Schwelm tatsächlich. Und ja, sage ich ein paar Sachen einfach zu mir. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren in der Kirche in der Nähe von Hannover. Vorher habe ich Ausbildung an der Bibelschule gemacht. Und seitdem bin ich jetzt da, bei dieser Kirche K21 heißt die. Und was sonst noch zu mir? Ich liebe es, da zu arbeiten. Es ist wirklich großartig, das beste Job, den ich mir vorstellen kann. Klar, ist manchmal auch stressig, aber es macht so Spaß, mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe total gerne Kaffee. Ich bin schon wirklich ein bisschen, ich hatte heute noch keinen. Ich hoffe, ich kriege später noch einen, oder habt ihr keinen Kaffee? Ja, dann werde ich mir irgendwo später noch einen machen. Ich bin auf jeden Fall, also ich liebe das Kaffee zu trinken. Also bei uns zu Hause zum Beispiel so ein Filterkaffee, der ist für uns immer handgefiltert. Ich habe da so einen Wasserkocher und da kann ich die Temperatur vorher einstellen, wie heiß der wird. Und dann wird der genau 96 Grad und dann kann ich super gut den Kaffee aufbrühen. Und ansonsten habe ich noch eine, oder haben wir noch zu Hause, das ist auch richtig cool, wir haben jetzt noch so eine Siebträger-Kaffeemaschine zu Hause. Weil ich bin auch immer mehr in den Geschmack von Espresso gekommen. Cappuccino geht auch und da freuen sich auch viele mal drüber. Aber ich trinke auch gerne so einen schönen doppelten Espresso. Und dann kann man das schön mahlen, frisch gemahlen, in den Siebträger spannen, durchlaufen lassen und dann, da kommt ein richtiger Genuss auf. Also ich liebe Kaffee, dafür kann ich schwärmen. Aber ich schwärme auch für Jesus und liebe das, mit ihm unterwegs zu sein. Und genau, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon losgeht. Jawohl. Ich liebe auch meine Frau, die kommt jetzt auch gleich hier auf dem Bild. Wo muss ich denn hinzeigen mit dem Pointer? Also ich weiß nicht, wohin ich klicken muss. Gibt es irgendeine Richtung? Sehr gut. In der Kirche, wo ich bin, da gibt es immer jemanden, der klickt. Und da muss man nicht klicken. Ist großartig. Yes, und das meine Frau. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Und es ist einfach großartig, mit ihr unterwegs zu sein. Sie heißt Carina und sie freut mich auch an. Sie ist gerade da in der Nähe von Hannover in der Kirche und macht da einen guten Job und betet aber für mich. Yes. Und heute spreche ich ein bisschen über Glauben, über Wunder. Es ist so, dass meine Frau und ich, wir suchen schon seit längerem eine Wohnung. Ja? Und jetzt ist das in Hannover so eine Sache mit den Wohnungen allgemein. Aber es ist vor allen Dingen so eine Sache mit den kleineren oder mindestens bezahlbaren Wohnungen in Hannover. Vor allen Dingen da, wo wir wohnen wollen. Wir wollen nämlich in der Stadtmitte eigentlich wohnen. Und der Stadtteil, wo wir gerade sind, der ist eigentlich überrannt von Studenten. Genau, wir suchen schon länger jetzt nach einer Wohnung. Schon seit einem Jahr sind wir immer mal schauen. Und wir haben auch schon viele Wohnungen gesehen. Aber die meisten waren dann irgendwie doch ein bisschen zu klein oder waren nicht so, dass wir dachten, hey, da freuen wir uns drauf, da einzuziehen. Und deswegen suchen wir weiter. Und es ist diese Spannung zwischen, wir wollen erwarten, dass Gott uns eine großartige Wohnung schenkt. Und auf der anderen Seite merken wir, da kommt nicht noch so richtig gerade eine Wohnung, irgendwie, die für uns passt. Oder wo wir merken, hey, das funktioniert gut. Die ist so, dass man sie bezahlen kann. Oder die hat auch eine gute Lage. Und das Wohnzimmer ist nicht zu klein. Und ich möchte auf jeden Fall wieder ein Badezimmer mit Fenster haben. Und all diese Dinge, die man sich so wünscht. Und trotzdem ist da diese Hoffnung, diese Glauben, diese Erwartung, dass Gott noch diese Wohnung schenken wird, früher oder später. Und ich weiß nicht, wo es Dinge gibt, vielleicht, wo du merkst, hey, da wartest du eigentlich schon lange drauf. Da wartest du darauf, dass da wie so ein Wunder passiert, vielleicht. Und heute in der Predigt soll es ein bisschen darum gehen, um Wunder, um Atmosphäre für Wunder. Und das ist auch der Titel heute von der Predigt. Yes. Und es geht in der Geschichte, mit euch, wo ich heute drüber reden möchte, die steht in Markus 5, Vers 21 bis 42. Das ist alle, die eine Bibel dabei haben, können jetzt nachlesen. Gleich, aber bevor wir einsteigen, bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass Christen weltweit Gottesdienst feiern, um dich zu ehren, um sich auf dich auszurichten, um dir nahe zu kommen, um mehr davon zu verstehen, was du möchtest und was dein Wille ist und was du für unser Leben vorbereitet hast. Und ich bete auch für den Gottesdienst hier in Effigeschwelm, dass du das segnest, dass du zu uns sprichst, dass wir hören, was du uns aufs Herz legst, wo du mit uns hin möchtest, wo du uns herausforderst, neue Schritte zu gehen und vielleicht ganz neu auf dich zu vertrauen. Bitte, dass du eine Atmosphäre schaffst, in der wir uns ausrichten können auf dich und alle anderen Ablenkungen und Gedanken, die jetzt nicht von dir kommen, dass sie einfach gehen und wir einen vollen Fokus haben auf das, was du sagen möchtest. Amen. Amen. Yes, mein erster Punkt von der Predigt heute ist Erwartung. Ich habe Erwartungen, nicht an Weihnachten, an nächste Woche, aber das wird auch großartig, aber ich habe Erwartungen überhaupt, was angeht. Und in der Predigt ist der erste Punkt Erwartung. Wir steigen jetzt mal ein in die Geschichte und ich lese das mal vor. Ich habe das hier vorne auch, dann kann ich das besser vorlesen. Aus Markus 5, genau, 21. Als Jesus auf der anderen Seite des Sees, von der anderen Seite des Sees zurückkehrte, versammelt sich eine große Menge am Ufer um ihn. Also Jesus war erst auf der anderen Seite am Ufer und da, wo er vorher war, das war das Zehn-Städte-Gebiet, da sind nicht so viele Juden. Und dann ist er zurückgekommen und kaum kehrte wieder zurück, ganz viele Juden. Alles ist voller Menschen, alle sind voller Erwartungen, ihn da zu sehen und alles ist voller Menschen, sehr, sehr viele Menschen. Und dann war er in diesem Ort und dann war da einer, der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm und fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm, leg ihr die Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an, das war schon nächste Seite, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Seit 12 Jahren an Blutungen litt. Das ist die Situation, da ist dann dieser Jairus, der kommt dahin, ja. Und Jairus war Synagogenvorsteher, haben wir gelesen. Und dieser Synagogenvorsteher, er war sehr bekannt. Die Synagoge damals war nicht nur der Ort, wo man einmal in der Woche hingekommen ist, am Sabbat zum Gottesdienst, sondern das war der Mittelpunkt des Lebens. Das war so ein Gemeindezentrum, die Leute waren ständig da, weil die hatten alle Wohnungen, die waren kleiner als meine. Also die hatten vielleicht nur ein Zimmer. Und dann waren die da. Ihr Leben spielte viel da ab. Die haben da Leute getroffen, waren viel, viel da. Und einer, der auch immer da war eigentlich, war dieser Jairus, dieser Synagogenvorsteher. Einer von denen, die da das Sagen hatten. Der war vielleicht verantwortlich für das Gebäude, hatte bestimmt auch eine Lehrverantwortung und auf jeden Fall war er bekannt. Alle kannten ihn, weil sie ihm ständig begegnen sind. Und er war eine sehr, sehr bekannte Person da. Und ich stelle mir vor, wie er so angelaufen kommt. Ja, er kommt angelaufen, ganz schnell zu Jesus hin. Und die Leute, die eigentlich voll dicht gedrängt um Jesus sind, die machen so eine Schneise. Ja? Das, was man sich vielleicht manchmal wünscht, wenn man so eine Menschenmasse geht, dass die Leute einfach vor einem aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das passiert da. Jairus läuft dahin und die Leute gehen ihm aus dem Weg. Und vielleicht gibt es noch Leute, die dann so rufen, mach Platz für den Synagogenvorsteher, mach Platz für Jairus. Und die Leute gehen ihm aus dem Weg und Jairus hat freie Bahn, um überhaupt zu Jesus hinzukommen. Und dann kommt er bei Jesus hin und er fällt auf die Knie und bittet Jesus darum, seine Tochter zu heilen. Ich finde das so krass, weil dieser Synagogenvorsteher, der so viel zu sagen hat und zu dem so viele Menschen auch aufsehen, in dem Moment zu Jesus hinkommt, auf die Knie fällt und was macht er in diesem Moment? Mit diesem Kniefall drückt er aus, okay, ich habe Vertrauen, dass du was tun kannst und ich erkenne deine Macht an, ich erkenne deine Stellung an, ich erkenne an, wer du bist. Und ich habe die Erwartung, dass du was tun kannst in meinem Leben und in dem Leben von meiner Tochter vor allen Dingen. Er erkennt Jesus' Macht öffentlich an. Und für Jairus muss das ein Moment gewesen sein, wo er merkt, ich bin zur richtigen Zeit oder Jesus ist zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Meine Tochter ist krank und jetzt ist Jesus hier. Das ist perfekt. Das ist so gewollt. Und jetzt kann Jesus, wenn er jetzt schon mal hier ist, auf jeden Fall meine Tochter heilen. Weil der geht es gerade richtig schlecht und er kann jetzt heilen, perfekt, perfekt. Und er kommt da vielleicht so aus Atem an, bis zu so einem Hecheln, vielleicht die Hände auf die Knie gestützt und ein bisschen außer Atem. Und dann spricht er mit Jesus und will ihn direkt ziehen in sein Haus, direkt dahin ziehen, damit Jesus seine Tochter heilen kann. Und dann ist da, auf der einen Seite ist dann der Jairus da und auf der anderen Seite ist da vielleicht diese Frau, die krank ist, seit 12 Jahren krank. In den Folgeversen lesen wir noch, dass sie schon viele Ärzte besucht hatte und es wurde nie besser. Und sie ist seit 12 Jahren krank. Und auch diese Frau ist hier. Und im Gegensatz zu Jairus, der von allen hoch angesehen war, den die Leute kannten, wo die Leute aus dem Weg gegangen waren, war diese Frau, die seit 12 Jahren krank war. Und wahrscheinlich stand sie ganz, ganz am Rand der Gesellschaft, war nicht gern gesehen. Wenn du 12 Jahre lang krank bist, dann war es damals ein Zeichen dafür, hey, das muss doch eine Strafe von Gott sein, die auf deinem Leben liegt. Du kannst sonst nicht 12 Jahre krank sein. Das heißt, die Frau war nicht nur seit 12 Jahren krank, hatte gar kein Geld mehr, sondern stand auch noch am Rand der Gesellschaft wahrscheinlich, war verachtet, war ausgestoßen, ne? Weil irgendwas im Leben sehr, sehr schief laufen muss, damit Gott sie so bestraft. Also haben wir zwei Menschen, die sehr, sehr gegensätzlich zueinander sind und beide kommen zu Jesus. Und die Frau, man könnte denken, sie wäre hoffnungslos in dieser Situation, nach 12 Jahren Krankheit. Aber auch sie hat volle Hoffnung, sie hat Erwartungen und es geht zu Jesus hin, um von ihm geheilt zu werden. Und die Frau hat vielleicht diesen Gedanken, 12 Jahre war ich krank, aber jetzt bin ich tatsächlich einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt bin ich einmal zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Jesus ist gerade hier und genau jetzt bin ich auch hier. Jetzt kann er was tun, auch in meinem Leben. Und ich könnte endlich gerettet werden. Ich könnte endlich geheilt werden, gerettet von meiner Krankheit. Für Jairus war Jesus mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und für diese Frau, die seit 12 Jahren krank war, war das Gefühl vielleicht da, endlich mal selbst zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich finde das großartig und gleichzeitig bin ich so dankbar, dass wir haben es gerade schon gehört, dass wir nicht diesen Moment brauchen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder zu wissen, okay, Jesus ist jetzt mal gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sondern wir können immer den Kontakt zu Jesus suchen. Wir können immer beten. Ich habe diesen Spruch hier, ich glaube, der kommt jetzt. Jesus ist immer nur ein Gebet von uns entfernt. Wir haben das eben in dieser Lesung gehört, das Sprechzimmer ist immer offen. Wir haben das auch gesungen, dass man zu Gott hingehen kann und dass man mit ihm reden kann. Und ich finde, es ist so ein Geschenk, dass wir immer mit allem zu Jesus kommen können und nicht darauf warten müssen, dass er irgendwie uns nochmal näher begegnet, dass wir zufällig den richtigen Zeitpunkt abpassen, um ihm begegnen zu können, sondern dass seine Tür, seine Arme jederzeit für uns offen stehen. Und dann gibt es noch diesen Vers, wenn wir merken, wir haben Krankheit, da steht einfach, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Das ist ja sehr ausdrücklich, sehr klar. Leidet von jemand von euch, dann soll er beten. Und manchmal kann es sich so anfühlen für uns, dass es ist wie bei dieser Frau, ja, dass wir diese Zeit mit Jesus so uns da durchkämpfen müssen, uns freikämpfen müssen, bis wir endlich da ankommen. Ich stelle mir das vor, diese Frau, sie musste ja sich den Weg bahnen, erstmal zu Jesus hin. Oder es ist wie bei Jairus, der diesen Moment haben muss, wo er sagt, okay, meine Tochter ist krank zu Hause und ich bin da und ich versuche irgendwas zu machen, aber eigentlich merke ich auch, ich kann gar nichts tun, um jetzt zu helfen. Und jetzt lasse ich das mal beiseite. Ich kehre dem Problem mal den Rücken zu und gehe stattdessen vielmehr zu Jesus hin. Und vielleicht ist für dich so ein Schein zu sagen, hey, ich möchte mich durchwühlen durch all diese Sachen, die mich vielleicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, wo du merkst, da sehnst du dich so nach Veränderung, aber gleichzeitig versuchst du alles selbst zu machen, damit es irgendwie läuft, obwohl du eigentlich weißt, du kannst da eigentlich nichts mehr machen. Und dann ist es vielleicht an der Zeit, dem Problem den Rücken zuzuwenden und stattdessen zu Jesus zu gehen, um seine Nähe zu suchen, um ihn zu bitten, dass er da einen Unterschied machen kann. Und das war auch mein erstes so Takeaway, das könnt ihr euch dann auch schon mitnehmen. Schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du voller Erwartung zu Jesus kommst und nicht weiter selbst versuchst, das Problem zu lösen. Schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du voller Erwartung zu Jesus kommst und nicht weiter selbst versuchst, das Problem zu lösen. Ich hoffe, ihr seid bereit für mehr. Wir gehen weiter in der Story. Der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, ist Perspektive. Perspektive. Und ich lese weiter in der Geschichte. Ein paar Verse übersprungen, die Story von der Frau, jetzt 2:28. Sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf, also als sie seine Kleider berührte. und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Wir haben es vorher schon gelesen, eine große Menschenmasse. Viele waren da und umdrängten Jesus. Wir lesen das doch gleich noch weiter. Heute kaum vorstellbar. So eine Menschenmasse, dass man gar nicht merkt, wer ihn berührt hat. Also wenn ich jetzt zu euch dann die dritte Reihe gebe und jemand an die Schulter fasse, dann merkt ihr sofort, der Silas hat mich berührt. Gar kein Thema. Jetzt in den letzten 2 Jahren, sich das vorzustellen, so eine Menschenmasse, wo man nicht weiß, von wem man gerade berührt wurde, ist vielleicht ein bisschen weiter weg. Manche würden das vielleicht noch kennen, wenn jetzt Schulkinder da wären. Trotz Corona, die Schulbusse immer proppenvoll. Also das ist auf jeden Fall, da gibt es kein Corona, da ist einfach alles voll. Und auch andere Situationen, wo du merkst, okay, da sind einfach so viele Menschen, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen mehr, aber es war alles voller Menschen. Und ich stelle mir vor, wie das dann so war, und die Jünger hielten sich vielleicht alle in einer Kette so an den Händen fest, um irgendwie so durchzukommen, und Jesus ganz vorne ruft immer so, sind wir noch alle zusammen? Und irgendwo ganz hinten dann, vielleicht dann Petrus sagt, ja, wir haben noch alle. Und die ziehen sich wie so eine Kette, eine Menschenkette, irgendwie durch diese Masse durch. Ja? Und Jairus müsste eigentlich ganz vorne sein, weil der wollte ja mit Jesus endlich zu seinem Haus. Und die schlängeln sich da durch und auf einmal so, Jesus so, halt! Alle bleiben stehen, die laufen vielleicht zu kurz auf. Und dann sagt Jesus so, wer hat mich berührt? Und dann kommt die Reaktion der Jünger. Und Jünger sagen, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da sagen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Ich verstehe die Reaktion der Jünger, dass sie gar nicht verstehen, wo das Problem ist, weil wahrscheinlich die ganze Zeit Menschen sie alle berührt haben, von allen Seiten, dichtes Gedränge. Und dann stellt er diese Frage. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Er fragt diese Frage und er möchte feststellen, wer es gewesen war. Und ich finde das so genial. Da ist diese Frau, die wurde geheilt. Einfach nur durch eine Berührung. Von dem Stoff, von dem Saum des Gewandes, lesen wir in anderen Übersetzungen. Einfach nur durch eine Berührung. Und es war kein, sie riss diesen Stoff an sich, hatte vielleicht ein Fetzen in der Hand, faltete das zwischen ihren Händen, hielt es ein und betete stundenlang und dann wurde sie geheilt irgendwie dadurch. Es war auch kein Trikotziehen. Es war nicht so, dass Jesus sie irgendwie so einen halben Kilometer mit am Bein rumgeschleppt hatte und dann auf einmal war sie geheilt. Ich glaube, das war eher so ein aus der dritten Reihe irgendwie zwischen über den Schultern durch irgendwie so abgetatscht. Wie wenn Kinder vielleicht Fangen spielen und dann sich 5 Minuten darüber streiten, ob jetzt der eine den anderen gefangen hat oder nicht, weil da war eigentlich gar keine Berührung merkbar. Ja? So stelle ich mir das vor, so eine kleine Berührung, so eine kleine Berührung irgendwie berühren. Hauptsache irgendwie diesen Kontakt herstellen. Mit dieser vollen Erwartung und Hoffnung, hey, wenn das klappt, vielleicht werde ich dann gesund. Das könnte so einen Unterschied machen. Und sie schlängelt sich durch und sie schafft es, da Jesus zu begegnen. Und diese Frau erwartet gar nicht, dass Jesus sich Zeit für sie nimmt. Sie kommt ja gar nicht erst hin, wie Jairus mit der Erwartung, okay, Jesus ist jetzt hier, er wird sich Zeit für mich nehmen. Die Frau hat keinerlei Erwartung daran, dass Jesus irgendwie sich für sie interessiert oder irgendwie sich Zeit für sie nimmt. Sie denkt nur, hey, wenn ich diese Bruchteil einer Sekunde habe, wo ich ihn nur kurz berühren kann, dann ist das schon die Zeit, die vielleicht mir zusteht, die ich vielleicht haben kann, um dann eine Veränderung in meinem Leben zu erfahren. Das ist dieser kurze Moment, nach dem sie sich ausstreckt. Das ist alles, was sie will. Das ist alles, was sie erwartet. Eben weil sie wahrscheinlich so am Rand der Gesellschaft war. Eben weil sie schon lange krank war und die Leute eher auf sie herabgesehen haben. Eben weil niemand sie gehört hat und niemand sich Zeit für sie genommen hat in ihrem Alltag. Und Jesus, er sucht diese Begegnung so sehr mit ihr. Er merkt es, da war jemand, der sich ausgestreckt hat nach mir, der sich ausgestreckt hat danach, mir zu begegnen und geheilt zu werden. Und Jesus bleibt stehen in all dem Getümmel, mitten in dieser Menschenmasse, mit Jairus, mit dem er eigentlich auf dem Weg war zu seiner Tochter, damit sie geheilt wird. Ja, mit den ganzen Jüngern. Er war da, 12 Jünger waren da, Jairus war da, vielleicht kam Jairus nicht alleine, also mindestens 14 Personen. Und alle laufen durch diese Menschenmasse und er bleibt auf einmal stehen und sagt, hey, wer hat mich berührt? Jesus möchte diese Begegnung haben mit der Frau. Unbedingt. Er möchte unbedingt diese Begegnung haben. Unbedingt. Und das ist es, dass Jesus ist diese persönliche Begegnung so wichtig, die er hat. Und dann begegnet er diese Frau zeigt sich dann und dann redet er mit dieser Frau. Und das mag ich auch. Und diese Frau, die Frau erzählte, das lesen wir, die ganze Wahrheit, zum Beispiel in Elberfelder oder alles, ohne etwas zu verschweigen, je nach Übersetzung, erzählte sie alles. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Frau, die ist alleine, die hat nicht mit vielen Leuten geredet. Sie hat 12 Jahre krank. Und dann erzählt sie alles. Und ich kann mir vorstellen, das kann ein bisschen gedauert haben. Weil ein paar Verse vorher von 26 bis 27 lesen wir genau das, was die Frau überhaupt hatte. Sie war seit 12 Jahren krank, hatte alles verloren, all ihr Geld ausgegeben bei verschiedenen Leuten. Niemand konnte ihr helfen. Und du stell mir vor, wie diese Frau ihre Geschichte erzählte. Ach Jesus, vor 12 Jahren, da ging das los. Da wurde ich krank. Und erst war das nur so ein kleines Jucken. Und dann wurde das immer mehr. Und dann habe ich mir erst keine Sorgen gemacht. Und dann doch ein bisschen mehr. Dann bin ich zu dem Arzt gegangen. Der konnte mir nicht helfen. Da muss ich das verkaufen, dann das. Bin ich zu dem Arzt und zu dem Arzt. Und sie erzählt 12 Jahre Krankheit. 12 Jahre versuchen, irgendwie gesund zu werden. 12 Jahre ihre Gefühle. 12 Jahre von dem, was sich angestaut hat in ihr. 12 Jahre ihres Lebens. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, das hat ein bisschen länger gedauert als so ein kurzes, ich war 12 Jahre krank, viel Geld ausgegeben, jetzt hast du mich geheilt, Halleluja. Und dann geht's weiter. Die Frau ist so berührt von diesem Moment, dass Jesus auch sie sucht und ihr begegnen möchte und sie erzählt alles, ohne etwas auszulassen. Ohne etwas auszulassen. Und dann ist, Jairus ist auf der anderen Seite. Und Jairus steht da. Wenn er eine Uhr hätte, guckt er vielleicht auf seine Uhr. Ja, ich denke, das Ideal wäre vielleicht gewesen, Jairus, Synagogenvorsteher, anerkannter geistlicher Lehrer. Und das wäre super gewesen, wenn er dann da steht und dann sieht er, die Frau wird geheilt. Und dann facht er die Menschen an und sagt, preise Gott, hey, danke Gott, dass du diese Frau geheilt hast. Und er facht die Menschen an, Gott zu preisen. Hör euch an, Halleluja. Und dann rufen alle natürlich, Halleluja. Und er sagt, Gott ist gut. Und dann alle Menschen, alle Zeit. Und er facht die Menschen an und er ist voll euphorisch, dass Gott dann Wunder getan hat. Das wäre doch das Ideal, oder? Wenn wir ein Wunder erleben würden, also wenn neben mir eine Frau wäre, die seit 12 Jahren geheilt wäre, ich hoffe, ich würde in Lobpreis ausbrechen. Ich hoffe, ich würde danken Gott dafür, dass er so etwas getan hat. Und ich glaube, das wäre das Ideal, oder? Aber ich glaube, in Jairus gingen ganz andere Gedanken vor in diesem Moment. Ja? Vielleicht hatte er so ein Fake-Grinsen und sagt so, voll cool, dass sie jetzt auch geheilt ist. Ich freue mich total. Ich fände es auch cool, wenn wir jetzt wieder zu mir nach Hause gehen würden, weil ich kenne da mindestens noch eine Person, die würde sich auch freuen, wenn sie geheilt werden würde. Meine Tochter, die ist nämlich im Sterben gerade. Und diese Zeit, es geht immer weiter. Die Frau erzählt und erzählt, Minute um Minute. Und Jairus wird ungeduldig, er denkt, was kann denn hier sein? Und ich glaube, in seinem Kopf ist eher das Gefühl wie, hey, das kann doch nicht sein. Wir wollten doch eigentlich los. Wir wollten doch zu meiner Tochter. Ich hatte doch zuerst um Hilfe gefragt. Wir waren doch schon auf dem Weg eigentlich. Wir waren doch schon unterwegs. Wie kann das denn jetzt sein, dass wir so lange jetzt hier verharren und mit dieser Frau reden? Die ist doch jetzt auch geheilt, alles schön und gut, wir können doch jetzt weitergehen. Wo ist denn das Problem? Und wir gehen noch ein bisschen tiefer rein in diesem Moment. Dann sagt Jesus zu der Frau, sagt er, deine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Jetzt war Jairus da und er hat gewartet und er hatte Jesus schon in der Hand und Jesus hätte noch was tun können, wenn diese Frau nicht gewesen wäre. Und jetzt kommen die Leute dahin und sie sagen, hey, deine Tochter ist tot, ist zu spät. Chance ist vorbei, Zug ist abgefahren, ist zu spät, deine Tochter ist tot. Jesus, du kannst jetzt so viel Zeit nehmen, wie du willst, mit dieser Frau zu reden, ist jetzt eh vorbei. Ist eh vorbei. Und ich stelle mir vor, wie Jairus da steht. Auf einer Seite hört er die, auf einer Seite hört er dann, ich habe das hier nochmal markiert, auf einer Seite hört er Jesus zu der Frau sagen, hey Tochter, du bist gesund. Und auf der anderen Seite kommen die Boten an und sagen, deine Tochter ist tot. Und das sind so die gleichen Worte und ich glaube sehr, dass soll was sagen, dass es auch währenddessen, also gleichzeitig, diese Worte auf Jairus einprasseln. Und er ist da und auf dem einen Ohr hört er, Tochter gesund. Auf dem anderen Ohr hört er, deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist gesund und Tochter ist tot. Und beides prasselt auf ihn ein. Und er ist so gefangen zwischen einem Wunder auf einer Seite und tiefer Trauer, Verzweiflung im gleichen Moment auf der anderen Seite. Ich stelle mir vor, wie Jairus ist in diesem Strudel der Gefühle, aufgewühlt ist und einfach nicht weiß, wie er damit umgehen kann und darin so gefangen ist. Im einen Augenblick war er noch voller Hoffnung, weil er mit Jesus unterwegs war und dachte, jetzt habe ich die Rettung. Und dann ist alle Hoffnung vorbei, es ist zu spät, er braucht ihn nicht mehr zu bemühen. Und vielleicht ist Jairus da in dieser Situation und denkt sich, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht fair, wir waren doch schon unterwegs und jetzt ist meine Tochter tot, nur wegen dieser Frau? Das kann es doch echt nicht sein. Das ist doch ungerecht. Und ich war jetzt nicht mal bei meiner Tochter zu Hause, um irgendwie ihr zu helfen, um irgendwie die Hand zu halten, um für meine Frau da zu sein, Stärke zu geben in diesem Moment. Nein, ich habe meine Familie allein gelassen, in dem Moment, in dem sie mich am meisten gebraucht haben. Und ich war hier. Ich habe nur diese Geschichte von dieser Frau angehört. Anstatt da zu sein, wo ich eigentlich hätte sein sollen, bei meiner Familie zu Hause, um Trost zu spenden, um stark zu sein, um Abschied zu nehmen von meiner Tochter. Und ich glaube, manchmal kommen auch Gedanken uns auf, wenn wir erleben, dass andere das andere Gott erleben, dass andere Wunder erleben, dass andere Heilung erleben, aber wir selber nicht. Und da kommt dieser Gedanke auf, es ist doch nicht fair. Es ist doch nicht fair, dass der eine den Segen erlebt und der andere nicht. Ich könnte sagen, es ist doch nicht fair, dass andere in eine größere Wohnung ziehen, aber ich immer noch in dieser kleinen Wohnung bin, im vierten Stock, 85 Stufen hoch. Ist jedes Mal ein Spaß, einkaufen zu gehen. Wirklich. Zum Glück gibt es Getränklieferanten in Großstädten. Aber es ist doch nicht fair. Das kann doch nicht sein. Oder andere erleben, wie Gott zu ihnen spricht und sie haben Zeiten, wo sie in der Bibel lesen und haben Offenbarungen und merken so, Gott hat in mein Leben gesprochen und gehen da raus und merken so, ich bin gestärkt für den Tag, für die ganze Woche, fürs ganze Jahr. Und du liest deine Bibel und denkst, pff, irgendwie passiert da nichts. Andere gehen im Job weiter, beruflich, entwickeln sich weiter und sie ziehen an dir vorbei und du stehst immer noch da und denkst, ich bin jetzt seit 2 Jahren nicht befördert worden. Gut, nächstes Jahr kommt diese gesetzliche Gehaltserhöhung, die man immer bekommt, weil ja meine Berufsjahre mehr werden und so weiter. Aber sonst, es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich bleibe einfach stehen. Das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair. Ich bin doch eigentlich dran. Das sollte doch so nicht sein. Und es kann sein, dass sich so ein zerstörerischer Gedanke in uns ausbreitet, dass wir merken, andere erleben vielleicht Wunder, aber das ist gar nicht Teil meines Lebens. Ja, andere erleben Wunder, aber es ist nicht Teil meines Lebens. Wir beginnen in so einer Hoffnungslosigkeit zu versinken. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Iris in diesem Moment so war, dass sie merkt, boah, jetzt ist auf einmal die Hoffnung war da und jetzt ist weg, jetzt ist alles vorbei. Finito, geh jetzt nach Hause, bin den ganzen Tag alleine da, aber ich will jetzt auch niemanden mehr sehen. Steigen wir zurück ein in die Geschichte. Jesus ist da und Jesus unterbricht die Worte der Männer. Er unterbricht die Worte der Männer. Jesus ging über die Worte hinweg. Das heißt so, die Leute, diese Boten kamen hin, haben mit Jesus gesprochen und Jesus setzt sich über die Worte hinweg. Er redet einfach noch lauter und noch klarer und sagt, hey, ich lasse euch quasi gar nicht ausreden, ich unterbreche euch darin. Ich setze mich darüber hinweg. Und Jesus sagt, das lesen wir, hab keine Angst, glaube nur. Und ich stelle mir vor, wie Jesus Jairus so an der Schulter packt, festhält und sagt, hey, und so wachrüttelt aus diesem Moment und sagt, hey, ich bin noch hier. Ich stehe doch neben dir. Hab keine Angst, richte deinen Blick wieder auf mich. Ich bin doch hier direkt neben dir. Und ich glaube, Jesus ruft, ich bin überzeugt, Jesus ruft auch dich immer wieder, wenn du merkst, du bist in so negativen Gedanken, merkst, okay, andere erleben das, aber ich nicht. Dass Jesus auch dich ruft, sagt, hey, ich bin doch hier, ich stehe doch neben dir. Auch du kannst von dir leben. Ich bin nur ein Gebet von dir entfernt. Vertrau mir. Hör nicht auf diese negativen Gedanken. Schau zu mir und vertraue mir. Gerade wenn wir so negative Gedanken haben und darin uns verlieren, ist eine großartige Möglichkeit, den Blick wieder auf Jesus zu richten, Lobpreis zu machen, oder? Wir haben das hier gemacht, wir haben das auch gesungen, dass wir Gott nahe kommen und dass wir mehr verstehen und reden und hören und ich weiß den ganzen Text nicht mehr, aber reden, hören und ausrichten und lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Ich glaube, ungefähr so war der Text, oder? Und Jesus sagt, hey, durch Lobpreis können wir doch Gott nahe kommen, können wir doch neue Perspektive für unser Leben einnehmen, können wir mal all diesen Stress und all das, was nicht läuft, hinter uns lassen, um bewusst unseren Blick auf Jesus zu richten. Und gerade wenn man selbst kein Wunder erlebt, könnte man sich eigentlich darüber freuen, dass Gott noch im Leben von anderen Wundern tut, weil das heißt ja, er tut noch Wunder. Ja? Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn jetzt jemand irgendwas benutzt und er merkt, das funktioniert noch bei ihm, bei mir irgendwie nicht, keine Ahnung, aber es funktioniert grundsätzlich noch. Ja? Dann habe ich doch einen Glauben, dass da noch was passieren kann. Ja? Wenn ein Auto kaputt ist und niemand kann es mehr fahren, ja, dann ist es vielleicht vorbei. Aber wenn nur ich das Auto nicht zum Laufen bekomme, dann vielleicht liegt es an mir oder vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, das Auto zu retten. Naja, in 1. Thessalonicher werden wir auch aufgefordert, uns jederzeit zu freuen und das auszubringen. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts zum Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Sagt das mal. Dankt Gott in jeder Lage. Sehr gut. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist schon eine starke Aussage, oder? Zu der Paulus uns hier auffordert. Dankt Gott in jeder Lage. Und es geht gar nicht so leicht von den Lippen, oder? Es gibt immer wieder Momente, wo wir merken, in jeder Lage? Nee, weiß nicht. Das fällt auch schwer. Und ich will auch nicht sagen, dass wir nicht klagen können oder dass Klage keinen Platz hat und dass Gott das nicht zulassen will und dass wir immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, Happy Clappy World, alles super. Nein, wir können klagen. Und auch in dem Psalm lesen wir immer wieder, dass David zum Beispiel, dass er klagt. Lange klagt. Aber bei fast jedem Psalm gibt es am Ende diese drei Verse, wo David seinen Blick wieder auf Gott richtet und sagt, hey, aber ich bin dankbar dafür, dass ich im Leben bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich weiß, du hast mein Leben in deiner Hand. Und es ist nicht so, dass David das Lied anfängt zu schreiben und dann Jahre später, wenn alles wieder in Lot ist, ja, dann nochmal die letzten Verse hinzufügt und sagt, ah ja, aber danke, du hast mich getragen. Er schreibt es in einem durch. Und es gibt diesen Moment, wo David sich dafür entscheidet, Gott zu ehren, sich dafür entscheidet, ihm zu danken und zu vertrauen, sich dazu entscheidet, Gottes Eingreifen zu erwarten und fest daran zu glauben. So sehr, dass er das schon als Wirklichkeit, als seine Realität aufschreibt. Weil er so davon überzeugt ist, dass Gott eingreifen wird. Das ist der Punkt, hey, schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du durch Lobpreis deinen Blick auf Gottes Größe richtest und feierst, was er tut, egal ob in deinem Leben oder im Leben von anderen. Ich hoffe, ihr seid bereit für den nächsten Punkt. Lautstärke habe ich das genannt. Wir steigen ein. Markus 5, Vers 37. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kam, sah Jesus eine aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum seid ihr alle so aufgeregt und am Weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten ihn die Leute aus. Ha! Und er schickte sie alle heraus. Zusammen mit dem Vater, der Mutter und dem Mädchen und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Mädchen lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, also ihre Hand, ne? Und sagte zu ihr, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf, so schon wieder auf der nächsten Folie, ne? Ja, auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Im einen Moment, ich habe das eben gesagt, war Jairus noch so hoffnungsvoll und dann hat Jesus ihn wieder zurückgeholt. Und ich stelle mir vor, wie er vorher noch Jesus gezogen hat. Und jetzt es so ist, dass Jesus Jairus zieht in das Haus zu seiner Tochter und sagt, hey, da ist noch Hoffnung, lass uns das angehen. Glaube nur. Und dass Jesus die Hand von Jairus in dem Moment nicht loslässt, sondern zieht zu seinem Haus zurück. Und Jesus schickt die ganze Masse weg an Leuten, die da waren. Die ganzen Schaulustigen, die wissen wollten, was da jetzt passiert. Die sich dafür interessiert hatten. Vielleicht die Presse, die wissen wollte, was passiert jetzt mit dem, der Tochter des Synagogenvorstehers, schon so stand mit so einem Notizblock. Und er schickt sie alle weg. Und am Haus ankommen, sagt er, dass die Tochter nur schläft. Nur schläft. Die Leute hielten ihn für Jesus für einen Komiker. Die hatten ja schon mal jemanden gesehen, der tot war. Es war jetzt nicht, dass diese Tochter das erste Mal war, dass sie den Toten gesehen haben. Wenn er tot ist, ist er tot. Und sie lachten ihn aus dafür, dass er nur schläft. Und sie konnten sich das gar nicht vorstellen, was da los war. Was da los war. Und was ich krass von der Geschichte, ist das ein Wort, was da steht im Griechischen für das Rauschmeichen, das heißt exballo. Und das ist eigentlich ein Wort, was dafür benutzt wird, zum Beispiel auch, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Ja? Er schmeißt sie richtig energisch raus. Er schickt sie weg, er befiehlt ihnen zu gehen. Ja? Ich weiß nicht, ob er jemand noch so einen kleinen Kick gegeben hat, aber er schickt sie alle raus. Und es war kein, hey, es wäre doch super cool, also wenn es keine Umstände macht, wäre ich euch wirklich dankbar, wenn ihr jetzt langsam, aber zügig das Haus verlassen würdet. Aber nur, wenn es wirklich in Ordnung für euch ist. Ich weiß, im Haus ist auch manchmal cooler. Also wenn ihr hier bleiben wollt, ist auch cool, aber wenn ihr gehen könntet, das wäre auch cool. Nein, das macht er nicht. Er schickt sie raus. Er schmeißt sie raus. Er schickt sie weg. Er will, dass es leise ist. Er will, dass es leise ist. Und manchmal geht es uns vielleicht dann, wie diesen, als Jesus dann sagt, dass die Tochter nur schläft, für diesen Leuten, die damit nicht umgehen können. Von wegen, wie, die schläft nur. Es ist schon zu spät. Ich habe meinen Job schon verloren eigentlich. Die Kündigung liegt eigentlich schon auf dem Tisch. Der Streit mit meinem Partner ist so tief, da ist nichts mehr zu machen. Leute sagen mir, der ist noch Hoffnung, aber nee, seit Jahren ist da Krise. Oder die Beziehung zu einem Elternteil ist seit Jahren schon kaputt oder nicht da. Wie soll da noch Hoffnung sein? Wie soll da wieder Herrschung passieren? Das kann nicht sein. Und wir lachen quasi im übertragenen Sinne Jesus dafür aus, dass er da reinspricht und sagt, aber da ist noch die Zukunft. Da ist noch eine Zukunft. Und während diese Menschen da vor Ort aus ihrer Perspektive die Wahrheit sagen und sagt, hey, es ist vorbei, der Tod ist das Ende und die dafür auslachen, sagt doch Jesus nichts weiter als seine Perspektive und seine Realität und seine Wirklichkeit. Für Jesus ist der Tod nicht das Ende. Der Tod ist ein Zustand, wie als wenn jemand schlafen würde. Und Jesus kann ihn wieder aufhängen. Wir erleben es da, wir haben es ein paar Mal, dass Jesus das tut. Und der Tod ist nicht das Ende. Es ist ein Zustand für Jesus wie ein Schlaf, auf den man jemanden wieder zurückholen kann. Das ist doch verrückt. Und Jesus sagte nicht mehr, als dass er seine Lebensrealität und seine Perspektive der Wirklichkeit aufzeigt. Der Wirklichkeit aufzeigt. Und für Jesus gibt es keine Situation, kein Szenario, was unveränderbar wäre, wo man nichts mehr dran machen kann. Auch wenn wir das vielleicht aus unserer Perspektive so wahrnehmen, ist es bei Jesus anders. Ja, so wie es bei dieser Tochter auch anders für ihn ist. Und dann schickt er alle raus und zwar vielleicht, und dann war er nur mit diesen drei Leuten, also mit seinen drei Jüngern und den Eltern bei der Tochter im Zimmer. Und ich glaube, dass all dieser Lärm ein bisschen zurückgetreten war. Also der Lärm von dieser Menschenmasse, sowohl auf diesem Platz, wo er Jairus begegnet war, als auch da zu Hause, wo diese Schaulustigen sich versammelt hatten. Und die waren alle wieder weg. Und es gab bestimmt ein paar Leute, die sind nicht so richtig gegangen, nur so 5 Meter weg und waren dann noch da und wollten wissen, was passiert. Aber alles war viel leiser. Und dieser ganze Fokus war ein ganz anderer. Alles war entspannter. Und wenn ich in der Bahn fahre und mich dann auf Gott ausrichten muss, dann liebe ich es zu haben, so Kopfhörer mit so einem Active Noise Cancelling. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das unterdrückt so Umgebungsgeräusche, sodass ich nur die Musik, dann, was ich dann habe, wahrnehmen kann. Und das hilft mir so, in Gottes Nähe zu kommen, um mich auf das zu konzentrieren, was da in den Lobpreisliedern vielleicht gesungen wird, die ich dann höre. Und wenn bei uns Momente des Zweifelns kommen oder diese Zweiflerstimmen und auslachenden Stimmen, dass alles vorbei ist, immer größer werden, dann ist es an uns, den Lautstärkeregel mal ein bisschen anzupassen. Sagen, ich drehe jetzt mal den Zweifel ein bisschen runter und die Wahrheiten, die Jesus über mein Leben ausspricht, die hat ein bisschen hoch. Ich drehe den Zweifel runter und drehe Jesus' Aussagen ein bisschen hoch. Weil diesen Schalter so umzulegen, von jetzt auf gleich zu sagen, so, okay, Zweifel aus, glaube an, das wäre manchmal so schön. Also ich fände das super schön, wenn das einfach klappen würde. Ja? Ich würde einfach sagen, okay, und ausgeblendet. Ja? Wie so ein Gedanke, den ich aufgeschrieben habe, gesagt, okay, und den Müll, fertig. Interessiert mich nicht. Aber ich glaube, es ist manchmal so schwer und so wichtig ist dann, Möglichkeiten zu schaffen, wo ich sage, okay, ich will mich fokussieren auf das, was Jesus sagt. Auf das, was er sagen möchte. Ich möchte Bibel lesen, Worship hören oder Zeugnisse hören von Menschen, die Gott erlebt haben, um den Glauben viel lauter zu machen in meinem Leben. Und das ist dieser Punkt, schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du Worte des Glaubens immer lauter aufdrehst, als die Zweifel gerade sind. Und am Ende der Story ist es so, alles ist super, die Tochter ist wieder gesund, der Glaube ist hergestellt, hey, Gott ist eingegriffen, wie gut. Und für Iris war es ein richtig krasser Tag. So viel, was an einem Tag passiert ist. Und diese Frau, endlich hat sich was verändert. Ihr Leben hat sich verändert. Sie ist von Krankheit befreit und die Tochter des Jairus ist lebendig. Und in beiden Zeilen ist diese Zahl 12. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist beim Lesen, aber die Tochter ist jetzt 12 Jahre alt und die Frau ist seit 12 Jahren krank. Ich habe mich gefragt, was hat es denn mit dieser Zahl 12 auf sich? Warum ist das da so explizit genannt? Ist es so ein Side-Fact für ein Bibelquiz beim biblischen Unterricht, dass man mal fragen kann, wie alt war eigentlich die Frau, die geheilt wurde? Was hat diese Zahl 12 auf sich? Es ist eine Zahl, die immer wieder vorkommt, wenn es in der Bibel um darum geht, dass Gott irgendwie also alle sieht. Er hat das Volk Israel sind 12 Stämme und das ganze Volk Israel, alle 12 Stämme, alle 12 sieht er. Er hat die 12 Jünger auch stellvertretend für 12 Stämme, aber auch dafür, dass er alle sieht, dass er alle 12 Stämme sieht, dass er alle im Blick hat. Oder auch an anderen Stellen, auch in der Offenbarung gibt es immer wieder die 12. Der Ausdruck ist dafür, dass Gott alles sieht und dass er alles in der Hand hat und dass es alles in seinem Blick ist. Und ich glaube, diese 12 ist auch eine Zahl für uns, ist eine Botschaft für uns zu sagen, hey, wir sind auch nicht ausgeschlossen. Ja? Jesus sieht auf der einen Seite diesen Synagogenvorsteher, der reich war, der hoch angesehen war in der ganzen Gemeinschaft, aber auf der anderen Seite sieht er auch genauso diese Frau, die seit 12 Jahren krank war, die am Rand der Gesellschaft stand. Auch er sieht er. Er sieht alle und auch alle dazwischen, wo auch immer du dich einordnest, alle sind gesehen von ihm. Und er will sich Zeit für dich nehmen. Und auch beim Tod hört seine Macht nicht auf, einen Unterschied zu machen. Also suche ich weiter nach einem Jahr nach meiner Wohnung und habe weiterhin den Glauben, dass er mich sieht in meiner Situation, dass er sieht, dass vierter Stock hart ist mit Einkauf, dass er sieht, dass es cool wäre, eine größere Wohnung zu haben im Arbeitszimmer. Und er sieht mich in der Situation. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist, was du vielleicht hast, ob du Dinge merkst oder sagst, du trägst es schon seit Jahren mit dir rum, vielleicht 12 Jahre, vielleicht schon mehr, vielleicht weniger. Und merkst du, oh, da sehne ich mich eigentlich so danach, dass Gott etwas tut. Oder du bist in einer Situation, wo du merkst, das ist eigentlich ist aussichtslos. Da ist nichts mehr zu machen. Ja, da muss ich jetzt wirklich ein Wunder haben, damit irgendwas passiert, so wie bei Jairus und seiner Tochter. Ich möchte zu ermutigen, weiter Glauben zu haben, diese Momente zu nehmen und sagen, hey, ich möchte aber glauben, ich möchte erwarten, dass Jesus da einen Unterschied machen kann. Und ich bete jetzt noch kurz zum Schluss. Hey Jesus, ich danke dir so, dass du uns siehst in unserer Situation, so wie du diese Frau gesehen hast und so wie du Jairus gesehen hast. Ich danke, dass du uns nicht ausschließt, sondern dass du uns siehst. Ich danke, dass du dich sehnst nach Begegnung mit uns, nach Momenten, wo du ja Zeit uns hast, wo du mit uns zu uns sprechen kannst. Und dass du Wunder tun kannst, dass du heilen kannst, dass auch der Tod kein Ende für dich ist und dass jede Situation, egal wie krass sie gerade ist, egal wie schwerwiegend sie in unserem Leben ist, dass du da Veränderung bewirken kannst, weil dir da nichts unmöglich ist. Und ich bete so für uns alle, dass wir diesen Glauben nicht verlieren, dass wir den Glauben festhalten daran, dass du Wunder tun kannst, dass du heilen kannst, dass du Versöhnung schenken kannst, wo Beziehungen irgendwie kaputt sind, zerrüttet sind, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, dass du da Wiederherstellung schenken kannst. Wir wollen glauben, dass du versorgst und dass wir auch da, wo Mangel ist, erleben, dass du eingreifst und dass du Versorger bist. Ich bete, dass wir festhalten können diesem Glauben. Und ich bete, dass du uns hilfst, da, wo wir Unglauben haben, dass du uns hilfst zu glauben, hilfst zu dir zu kommen, Dinge mit dir zu teilen und weiter zu erwarten, dass du sprichst und dass du einen Unterschied machst. Ich bete, dass du immer wieder Momente und schaffst, in der wir ja so eine Atmosphäre für Wunder haben, wo wir diese Atmosphäre für Wunder eintauchen können, weil wir mit Erwartung zu dir kommen, weil wir einfach den Blick voll auf dich richten und weil wir all diese Zweifel und all diese anderen Dinge mal ein bisschen von Lautstärke runterregen können, um es auf dich zu fokussieren, um dich zu hören und zu erleben, wie du einen Unterschied in unserem Leben machst. Amen.